An dieser Stelle kann ich nicht anders, als auf die Ähnlichkeit des Marshmallow-Tests mit einer anderen Testart hinzuweisen. Aber ich mache es kurz, denn ich rede nicht gern über dieses Thema und für manche wird dieser Satz die größte Beleidigung darstellen, die Sie in diesem Buch finden. Trotzdem, wer sagt denn eigentlich, dass es bei IQ-Tests anders ist als beim Marshmallow-Test? Der Grund, warum ich hier so extrem vorsichtig bin, hat damit zu tun, dass IQ-Tests in der Psychologie eine sehr lange und sehr ausgeprägte Geschichte haben und daher von vielen Forschenden sehr wichtig genommen werden. Und nicht nur in der Forschung, auch im echten Leben sind die Leute stolz auf ihren Intelligenzquotienten und fühlen sich schnell angegriffen, wenn man das grundlegende Konzept dahinter in den Schmutz zieht. Aber sehen wir den Tatsachen mal ins Auge. Wir wissen, dass das Einkommen der Eltern einen starken Einfluss auf den IQ hat. Das macht schon alleine deswegen Sinn, da der IQ auch mit Bildung zu tun hat und es in reicheren Haushalten erwartungsgemäß mehr Möglichkeiten gibt, etwas zu lernen. Wir wissen auch, dass sich die Adoption eines Kindes von einer niedrigeren in eine höhere Einkommensklasse in einem bemerkenswerten Sprung im IQ niederschlägt. Man spricht von 12 bis 18 Punkten Verbesserung. Das lässt sich nicht mit dem vereinbaren, was man üblicherweise über den IQ denkt, nämlich, dass er eine einigermaßen stabile Kennziffer sei, die naturgegeben ist und damit frei von äußeren Einflussfaktoren. Ich werde nicht so weit gehen zu sagen, dass der IQ ausschließlich das elterliche Einkommen wiedergibt, denn ich muss anerkennen, dass das Konzept des IQ und im weiteren Sinn das Konzept der Intelligenz facettenreicher ist als der Marshmallow-Test und daher theoretisch mehr plausible Möglichkeiten der Interpretation bietet. Aber ich sage, lasst euch von niemandem erzählen, dass der IQ irgendetwas Bedeutsames über einen Menschen oder eine Gruppe von Menschen aussagt, ohne es zu hinterfragen. Die Datenlage zum IQ und die gesellschaftliche Debatte darüber hat den Neurobiologen Stephen Rose einmal dazu gebracht zu sagen, IQ sei nur als Wissenschaft verkleidete Ideologie. Also Meinungen verkleidet als Fakten? Meinen eigenen IQ habe ich übrigens nie gemessen. Und wenn ich es mal täte, dann würde ich aus den hier beschriebenen Gründen nicht viel auf das Ergebnis geben. Ein anderes Beispiel dafür, dass man nicht genau das misst, was man zu messen glaubt, ist die Zunahme von Arbeitsausfällen aufgrund psychischer Erkrankungen. Wann immer es da im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung gibt, löst das verständlicherweise Sorge bis hin zu Panik aus. Und je nach genauem Zusammenhang kann das auch gerechtfertigt sein. Aber wie bei den Marshmallows gibt es auch hier etwas, das man im Hinterkopf behalten muss, um die Datenlage korrekt zu interpretieren. Eine Studie hat über Jahrzehnte hinweg nach dem Stigma gefragt, dass es über verschiedene psychische Störungen in der Bevölkerung gibt. Ob man zum Beispiel ein Problem damit hätte, jemanden zum Nachbarn, Kollegen oder Freund zu haben, der an einer Depression leidet. Oder an Schizophrenie. Oder Alkoholismus. Würde man diese Person für gefährlich halten? Und so weiter. Über 20 Jahre hinweg verfolgt, lässt sich an den Daten ablesen, dass das Stigma zumindest für Depression deutlich zurückgeht. Aber was hat das mit den genannten Arbeitsausfällen zu tun? Ganz einfach. Wenn ich das Gefühl habe, dass meine psychische Störung gesellschaftlich stark stigmatisiert ist, dann werde ich mich davor hüten, sie als Grund für meinen Arbeitsausfall anzugeben. Ich komme besser damit weg, zu sagen, ich hätte mir die Bandscheibe geklemmt. Und diese kleine Lüge tut niemandem weh. Dagegen kann ich in einer Gesellschaft, die meiner psychischen Störung mit weniger Angst und Ablehnung begegnet, einfach die Wahrheit sagen. Daher wäre ganz klar zu erwarten, dass die Anzahl der gemeldeten Arbeitsausfälle ansteigt, während das Stigma zurückgeht. Man muss aber dazu sagen, dass das Stigma manchen psychischen Störungen gegenüber zurückgeht und bei anderen stagniert oder vielleicht sogar ansteigt. Auch das zeigt die Studie. Es lohnt sich daher, bei solchen Zahlen immer eine falsche Interpretation für möglich zu halten. Wenn zum Beispiel berichtet wird, dass die Zahl der in Armut lebenden Menschen oder die Anzahl der Deutschen mit Schwerbehindertenausweis ansteigt, dann wäre zu fragen, ist das so, weil es eine Änderung in der Gesellschaft gab, oder haben die gleichen Menschen schon vorher in Armut oder mit einer schweren Behinderung gelebt und wir erkennen es jetzt erst an? Dieser Unterschied ist sehr wichtig. Denn die erste Interpretation, die üblicherweise die ist, die uns zu diesen Daten präsentiert wird, weist auf ein gesellschaftliches Problem hin, wohingegen die zweite Interpretation auf einen positiven kulturellen Wandel hindeutet, nämlich der Anerkennung eines Problems, bei dem bis dahin weggeschaut wurde. Die Lehre aus all diesen Dingen ist, dass man seine Interpretation selbst dann hinterfragen sollte, wenn es einen Berg von Daten gibt, die in eine bestimmte Richtung zeigen und obendrein Erklärungen dafür, die schlüssig und plausibel erscheinen und sich vielleicht sogar noch gut anfühlen. Das alles bedeutet noch lange nicht, dass die Interpretation auch stimmt. Man könnte sagen, Interpretationen von Fakten sind auch nur Meinungen. Was also tun in Fällen, wo wir uns über die Faktenlage einig sind, es aber drastisch unterschiedliche Interpretationen gibt? Auch in diesem Fall gibt es Strategien, die man anwenden kann, aber die funktionieren mal besser und mal schlechter. Das zeigt sich für mich mit Abstand am klarsten an einem Beispiel, bei dem ein weniger als 2 Kilo schwerer Stein die gesamte Wissenschaftswelt bewegt hat.